Hallo, hallo und herzlich willkommen im Act in Freedom Podcast. Dein Podcast für die Kunst, fürs Leben und für dich. Ich find's so cool, dass du heute wieder reinhörst. Mein Name ist Emily Daubner, ich bin Gastgeberin dieses Podcasts und heute habe ich ein richtig cooles Interview für dich dabei mit Oliver Kretzdorn. Oliver ist Nachwuchsschauspieler und Social Media Experte und wir sprechen heute genau über diese beiden Bereiche. Wie funktioniert das? Wie kannst du als Schauspielerin reinstarten in diesen wunderbaren Beruf? Wie kannst du Social Media für dich nutzen? Diese Folge hat so, so viel Mehrwert und tolle Tipps, die Oliver mit dir teilt. Deswegen hör unbedingt rein und stör dich bitte nicht allzu sehr an dem Klackern von Ollis Mikro, sondern hör auf den Inhalt, okay? Los geht's! Ihr Lieben, heute geht es um das Thema Schauspiel und Social Media. Zwei große Bereiche, die es irgendwie zusammenzufügen gilt. Und ich freue mich sehr, dass Oliver Kretzdorn heute da ist, um da ein paar Tipps zu dazulassen. Hey Oliver, schön, dass du da bist.
Einen wunderschönen guten Tag oder jetzt gerade guten Morgen, wann auch immer man den Podcast hier hört.
Genau.
Hallihallo.
Ja, mega. Stell dich doch mal vor. Wer bist du? Was bringst du so mit?
Wer bin ich? Die Frage, die uns, glaube ich, immer begleitet. Ja. Ich bin Oliver Kretzdorn, wobei die meisten nennen mich einfach nur Olli oder Oliver, wenn ich was angestellt habe. Bin 17 Jahre alt, komme aus der Nähe von Freiburg, also im schönen Schwarzwald, bei bester Sonne gerade. Und bin das, was man einen Nachwuchsschauspieler nennt. Man muss mal immer aufpassen heutzutage, dass man nicht gleich sagt, ich bin Schauspieler, sonst gibt es Leute, die dann gleich sagen, nein, du bist Nachwuchsschauspieler. Deswegen, ich halte mich daran und genau, das ist so ganz kurz zu mir. Ich bin sehr glücklich, hier dabei zu sein bei dem Podcast. Also ich habe gemerkt, es macht sehr Spaß bei Podcasts.
Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Also ich denke mit 17 Jahren, dass du dir schon sowas aufgebaut hast, worüber wir heute auch sprechen. Das ist auf jeden Fall eine beachtliche Leistung und freue mich, dass wir jetzt loslegen. Ja, wir sprechen über Schauspiel und Social Media, habe ich schon gesagt. Und ich stelle jetzt mal diese Henne-Ei-Frage. Was war denn bei dir zuerst da? Schauspiel oder Social Media?
Das kann ich gar nicht mal so komplett oder so so einfach beantworten. Beides war irgendwie schon immer da. Mhm. Also die Schauspielerei genauso. Also weil ich das schon mache, seitdem ich ein kleiner Wurm war, also Kindergarten. Und die Social-Media-Zeit ja auch. Also da bin ich ja genauso mit aufgewachsen. Und das kam mir erst später nach der Kindergartenzeit. Das hört sich jetzt an, als wäre ich uralt. Aber ist ja so. Also Social-Media, so wie wir es kennen, gibt es ja noch nicht so lange. Ich würde sagen, beides gleichzeitig fast schon. Natürlich, wenn man es dann vom Zeitstrahl her nehmen würde, wäre die Schauspielerei als erstes da gewesen, aber beides dann gleichzeitig genutzt.
Hast du es denn auch schon von Anfang an füreinander benutzt? Also, dass du, ja, wie du jetzt es auch heute schon machst, dass du Reels hochlädst auf Social Media, dass du quasi ja beides füreinander nutzt so?
Das noch nicht. Das kam wirklich so kurz bevor wir da in die ganze Pandemielage kamen. Mhm. Also so vielleicht ein paar Monate vorher, wo ich gedacht habe, oh, jetzt kann man da mal schauen, wie man das Ganze mit aufbaut. Vorher hab ich es einfach wie jeder andere ganz normal privat genutzt, da, um irgendwelche Leute zu stalken oder einfach sich zu unterhalten, also unterhalten zu lassen, so wie es die meisten ja auch machen. Mhm. Genau, aber es kam dann erst viel später die ganze Sache mit den Reels und so weiter und so fort.
Mhm. Und mit dem Schauspiel, wie war das für dich, als du klein warst? Also ich glaube, da haben wir als Kinder ja nochmal ganz, ganz andere Vorstellungen. Wie hast du das so selber in deinem Alltag umgesetzt, die Schauspielerei?
Ich glaube, die Schauspielerei war schon so immer so ein Teil von mir. Also dadurch, dass ich wirklich sehr extrovertiert bin und noch nie Probleme hatte, vielleicht auch mal vor einer größeren Menschenmenge zu stehen und irgendwas zu sagen, reden, wie auch immer, hat sich das immer irgendwie so ergeben. Und ich weiß noch, das ganz Kleine, als das war im Kindergarten, Abschlussprojekt, da ging es das kleine Ich, oder ist wer, wie hieß denn das? Das war so eine Raupe, die rumgeht und nicht weiß, wer sie ist. Und jetzt im Nachhinein denkt man so, das ist voll das diepe Thema gewesen, weil so da geht ein Tier durch die Welt und schaut, wer bin ich überhaupt? Mhm. Und ich weiß noch, da habe ich den Frosch gespielt. Also es gibt auch Fotos, wo ich da als Frosch am Boden sitze. Und das ist so die erste Erinnerung, die ich habe, was Schauspiel angeht. Und danach ging es einfach so weiter über die Schulzeit. Also das war nie so etwas, wo ich gesagt habe, oh, jetzt mache ich gerade Schauspiel oder jetzt stehe ich gerade auf der Bühne, sondern das war irgendwie komischerweise so normal. Also okay, dann machen wir das jetzt einfach. Es macht ja auch Spaß. Und wenn ich was mache, was mir Spaß macht, dann, ja, dann sehe ich das ja nicht so als, oh, ich mache jetzt irgendwas ganz Spezielles gerade. Das ist dann irgendwie fast schon so ein Alltag. Ja. Also ich meine, später in der Schule dann der Klassenclown, das war ich auch. Also für Stimmung war immer irgendwie gesorgt.
Ja, das ist doch schon mal eine gute Voraussetzung. Ich glaube einfach, wenn wir klein sind, dann geht es ja noch nicht um ein großes Ziel, wo man da hin will. Also ich meine, klar, man sagt dann vielleicht, ich will irgendwie nach Hollywood oder so. Aber im Endeffekt, wie du schon sagst, man hat Spaß, man hat eine Leichtigkeit, überhaupt keinen Druck. Und deswegen ist es wie, also es ist ja im wahrsten Sinne des Wortes Spielen. Und das finde ich oft so schade, dass uns das verloren geht in der heutigen Zeit. Aber schauen wir mal weiter. Was hat dir denn so geholfen in dem Prozess jetzt, angefangen von diesem Frosch bis heute über den Klassenclown bis heute? Was hat dir denn so geholfen, dich eigentlich wirklich als Schauspieler, als Nachwuchsschauspieler zu zeigen?
Ich glaube, da ist ganz, ganz viel so das Umfeld, was man ja so hat, was man sich so aufbaut oder auch mal ablegt, weil man merkt dann, egal ob es um die Schauspielerei geht oder um irgendwas anderes, es gibt Personen, die tun dir nicht gut und von denen musst du dich so oder so irgendwie trennen, um weiterzukommen. Das war so, sind solche Schritte, die fallen einem natürlich nicht leicht, weil du vielleicht lange Zeit mit dieser Person verbracht hast und viele Erinnerungen, was ja auch alles super toll ist. Aber wenn du selber merkst, so, da geht's irgendwie nicht weiter, die Person hält einen irgendwie auf, dann ist es da ein ganz großes Ding, wenn du sagst, okay, so geht's nicht. Wir müssen, glaube ich, getrennte Wege gehen. Oder es entwickelt sich einfach so. Und das ist so ein Teil auch der Entwicklung. Also, na gut, die Pubertät spielt da auch noch gut rein, wo eh alles einmal umgeworfen wird. Mhm. Aber auch so Thema Freundeskreis. Also, wenn du einen ordentlichen Freundeskreis hast, der dich unterstützt, der sagt, okay, mach, geil, warum nicht? Dann fällt das irgendwie immer leichter, weil du kannst mit irgendjemandem drüber reden. Also ja. Du kannst dann sagen, die auch mal nichts mit dem Thema zu tun haben. Mhm. So, dann gehst da mal hin und du kotzt dich aus, weil du jetzt eine miese Gagenverhandlung oder sowas hattest, was weiß ich. Und das braucht man, glaube ich. Und da geht es dann nicht so grob darum, um das Thema die Skills ausbauen. Die kommen natürlich auch. Aber gerade am Anfang habe ich gemerkt, so das, was so das Umfeld ist. Also mal das Umfeld bewusst wahrnehmen, wen habe ich da irgendwie überhaupt da? Wer war mir noch nie so bewusst, dass ich den überhaupt in meinem Leben habe? Und das bringt, glaube ich, extrem viel. Und wenn du dann noch Unterstützung hast, so als i-Tüpfelchen von deiner Familie, dann ist das, glaube ich, ein Jackpot. Also dann gibt's nichts Besseres. Mhm. Und vor allem wir als junge Menschen, ich weiß nicht, das kennst du bestimmt auch, wir wollen ja immer erst zu unseren Eltern gefallen, weil wir wollen sie ja stolz machen und glücklich. Und so der Beruf des Schauspielers ist ja erstmal was, wo ich auch selber ganz lange gedacht habe, um Gottes Willen, warum kann ja kein Mensch leben? Das ist ja kein Brotberuf. So die gängigen Sachen. So, du willst dir irgendwie deine Eltern auch stolz machen. Und da sich einzugestehen, hey, das ist meine Leidenschaft, da habe ich doch mehr Liebe dahinter. Und ich mache das jetzt einfach, ist auch ein Schritt, der sich leider nicht jeder traut. Also ich kenne genügend Leute, die haben Visionen und die wollen irgendwas Bestimmtes machen, machen es dann aber nicht, ganz einfach aus dem, weil sie sagen, ah, ich will doch lieber was Sicheres machen. Und das ist so ein Ding, wo ich wirklich gesagt habe, ich sage das jedes Mal überall, ich habe so ein bisschen Lotto gewonnen, also so Familienlotterie, weil ich eine super Familie habe, die mich da unterstützt, die gesagt hat, Hauptsache du wirst glücklich. Mega. Und was ist heutzutage schon sicher? Also wir merken es doch gerade in den Zeiten. Man sagt jahrelang, ja, die Gastronomie ist sicher, weil essen gehen tut ja immer jeder. Und jetzt sehen wir es, alles ist zu. Also mach, was dich glücklich macht. Und das ist so, das kommt mit der Zeit. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, okay, so, jetzt habe ich mich entschieden, Schauspieler zu werden und ich mache das Ganze, sondern es entwickelt sich. Man macht auch seine negativen Erfahrungen. Die habe ich auch schon gemacht. Aber es ist immer so, okay, ich habe jetzt was gelernt und weiter geht's.
Ich finde, da sprichst du so ein wichtiges Thema an, was auch andauert über die Zeit, die noch kommt, wenn wir älter und älter werden. Es ist so wichtig, dass du wirklich Menschen in deinem Umfeld hast, die dich unterstützen, wo du ein gutes Gefühl bei hast, die dir eben nicht Energie entziehen. Und so häufig ist es tatsächlich so, dass andere Künstler, die das auch ausüben wollen, eben sagen, boah, ich kann mir das nicht leisten, meine Eltern unterstützen mich nicht, ich mache erstmal was Sicheres. Und irgendwann später mit 30, 40, 50 hatte ich auch schon im Podcast bricht es aber wieder aus und dann ist so, boah, krass, als hätte ich so ganz viele Lebensjahre das Falsche gemacht, ne? Und habe mich dann erst später getraut, wirklich in diesen Beruf einzusteigen. Und da können wir beide, glaube ich, nur jedem raten, der das jetzt hier hört, wenn du eine Leidenschaft hast, dann vergrab die nicht. Du musst es ja nicht sofort hauptberuflich machen. Das ist ja manchmal auch ein Vorteil, wenn man erstmal noch ein anderes Standbein hat, aber zumindest sich da reinzutasten und das auch auszuleben. Ich glaube, das ist super wichtig für einen selbst und auch für das Umfeld, weil sonst betrügst du dich ja nur selbst. So.
Oh ja, da kenne ich genügend Fälle, wo ich dann mitbekomme, dass sie wirklich, wie du schon gesagt hast, die unterdrücken das, machen das nicht und ein paar Jahre, das können manchmal sogar Monate sein, aber die Monate können sehr entscheidend dann sein, weil da sich dann irgendwas verändert, vor allem jetzt gerade, weil alles so schnelllebig ist, dass dann kommt, ah, fuck, hätte ich da nicht nur schon mal angefangen oder hätte ich nicht das gemacht? Ich meine, im Nachhinein, wir können es nicht ändern. Wir können nur in die Zukunft schauen und jetzt gerade das, was wir jetzt haben, einfach so annehmen. Aber Leidenschaft und das, womit du mit Herz dabei bist, so zu unterdrücken, das ist, glaube ich, das Schlimmste, was du machen kannst. Mhm. Bei der begrenzten Zeit, die wir auf der Erde haben. Also ich finde immer, das habe ich irgendwo mal gelesen, so ein Zitat, wir Menschen leben so, als würden wir nie sterben. Mhm, und ja. Das ist so, wenn man sich das mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, ist es so, ja, na klar, wir glauben immer so, okay, ich kann mir ja noch Zeit lassen. Natürlich, man muss sich jetzt keinen Ultradruck machen oder so. Aber für meine Träume loszugehen, für die Leidenschaft, jetzt, also egal wann, da gibt es doch keinen perfekten Zeitpunkt. Weil wenn ich immer nur so diesen perfekten Zeitpunkt abwarte, okay, und dann mache ich es, ja, dann werde ich es nie machen.
Und nee, gibt's nicht.
Das ist wirklich ein Problem, glaube ich, der Gesellschaft, dass wir immer so auf Sicherheit aus sind. Wir wollen perfekt, es muss alles glatt laufen. Um Gottes Willen, gerade in der Branche, also Schauspiel, ich glaube, kannst du auch nur zustimmen. Ja. Sicherheiten sind da sehr, sehr selten, dass man sagen kann, ja, ich habe jetzt ein sicheres Einkommen. Wenn du irgendwo fest in einem Engagement bist, in der Daily Soap oder so, Glückwunsch, kriegt nicht jeder hin. Du hast es dir verdient. Aber sonst ist es immer so, ich nehme das, was kommt. Und ich habe so auch die Erfahrung gemacht, alles hat einen Sinn. Alles. Also jede negative wie auch positive Erfahrung, die ich gemacht habe, hat sich auf kurz oder lang für etwas rausgestellt, wo ich gemerkt habe, oh, das macht irgendwie gerade alles Sinn, weil da habe ich den Dreh abgesagt bekommen und habe gedacht, scheiße, das, was geht denn hier ab? Warum funktioniert nichts? Und eine Woche später kriege ich für den Drehzeitraum eine Zusage für ein anderes Projekt, was vielleicht, das kann man jetzt nur so sagen, geiler ist jetzt als das, was davor war. Und so ist es mit vielen anderen Sachen auch. Und ja, wir müssen uns einfach viel, viel mehr trauen, Sachen zu machen und mehr aus dieser deutschen Denkweise von, ich muss sicher sein, alles muss seinen Weg gehen, raus. Aber das ist, da könnten wir auch noch tief reingehen, Evolutionstheorie, Herden und so weiter und so fort. Aber ja.
Ist ein Riesenthema. Ich finde es so krass, dass du mit deinen 17 Jahren einfach so reflektiert darüber sprichst. Das ist wirklich, also das habe ich in deinem Alter noch nicht. Wahnsinn, ganz toll. Ich glaube einfach, weißt du, was du auch gesagt hast, sich jetzt nicht den Druck zu machen, alles perfekt zu machen, sondern immer in dem Moment eine aktive Entscheidung zu treffen und in dem Moment auch zu sagen, ja, das ist meine Entscheidung und ich stehe dazu. Weil häufig ist es ja auch so, dass wir dann sagen, in der Vergangenheit habe ich mich aber falsch entschieden. Und dir dann aber auch zu sagen, hey, das war bewusst so und das war okay. Und so ist das Leben. Es geht auf und ab und am Ende öffnen sich wieder neue Türen. Das sind immer so Sprüche, aber im Endeffekt ist es wirklich so, dass wenn Dinge nicht klappen, dass es immer auch ein Zeichen ist, dass du vielleicht irgendwo noch an dir arbeiten darfst, dass du diese Absagen vielleicht irgendwo brauchst, damit du in dir selber irgendwas veränderst. Also so war es bei mir auch sehr, sehr häufig. Also danke da an der Stelle fürs Teilen. Ja, du hast jetzt gesagt, das Umfeld war so der Anfang, das war mit das Wichtigste für dich. Aber wie genau bist du dann reingestartet? War das wirklich so, dass Mutti und Vati gesagt haben, so, junger Mann, du gehst jetzt auf die Bühne und wir helfen dir dabei. Wie genau ging das bei dir vonstatten?
Also so war es jetzt nicht. Das wäre schön. Also ich komme auch gar nicht aus einer Künstlerfamilie oder so. Mhm. Ich bin Gastrokind. Also meine Mutter gelernte Hotelfachfrau, mein Vater Küchenchef, also Küchenmeister. Und ich hatte eigentlich mit dieser ganzen Kunstgeschichte vorher nichts am Hut. Ich weiß nur, meine Uroma, die war im Theater und die hat im Krieg die ganzen Soldaten unter den Tisch gesoffen. Und hat durch ihr Schauspiel hat sie sich das Leben gerettet. Vielleicht habe ich mir irgendwas von ihr so ein bisschen abgekupfert. Mhm. Also ich sauf jetzt hier niemanden unter den Tisch. Aber ich war wirklich bis nach meinem Schulabschluss, also 2019 habe ich den gemacht, war ich auf einem Weg, ich werde Koch. Ich mache es wie mein Vater, habe da auch schon einen Ferienjob gehabt, hätte eine Ausbildung zugesagt bekommen und so weiter und so fort. Und dann war es so, dass an einem Tag hat mir meine Mutter auf WhatsApp ein Seminar zugesendet und hat gesagt, du melde dich dort an. Okay, ja. Und es war von meinem jetzigen Coach, Francisco Medina, mit dem hatte ich zu der Zeit schon vor einem Jahr oder so mal zusammengearbeitet. Mit dem habe ich schon mal ein Coaching gehabt. Und das war so ein, wie werde ich Schauspieler-Seminar, also so Einstieg in die Schauspielerei. Und meine Mutter, muss ich echt sagen, war so eine, die hat es immer gesehen, aber die hat selber gesagt, eine Mutter sieht ja auch immer sehr viel. Die sieht ihr Kind ja in allen Richtungen und ist super toll. Sie will es einfach mal überprüft haben. Sie will mal von Profis wissen, wie sieht's da aus. Und ich habe gesagt, warum nicht? Köln ist schön. Es war 10. August in Köln, bestes Wetter. Und dann war es da der Tag, wo ich gesagt habe, da ist doch mehr Leidenschaft dahinter, als ich vorgedacht hatte. Und ich kann mir das doch besser vorstellen. Und das war der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, los geht's. Und dann hat es wirklich angefangen mit Fotos machen bei einem Fotografen. Was war das Nächste? Dann die ganzen Datenbanken einpflegen, wo ich auch erstmal ein bisschen überfordert war, wo ich jetzt auch sage, jeder, der anfängt, holt euch jemanden aus dieser Branche hinzu, fragt die Leute, weil das kann manchmal ein bisschen überfordernd sein, wo muss ich jetzt alles angemeldet sein? Genau, und das war so der Einstieg. Und im Oktober dann hatte ich schon meinen ersten Werbejob. Das war für NKD, für eine Ausbildungskampagne. Mhm. Und von da an habe ich gesagt, okay, jetzt das war dann nochmal so, okay, jetzt erst recht. Jetzt habe ich, wie sagt man, was hat man dann gefressen? Blut geleckt?
Blut geleckt.
Sowas.
Blut gefressen. Sowas.
Blut gefressen, das ist jetzt nicht ganz. Und dann ging es eigentlich schon los. Und ich habe dann Workshops besucht, besuch's immer noch. Also es hört sich an, als würde ich das nicht mehr machen. Genau. Und das alles nur durch eine WhatsApp, die mir meine Mutter gesendet hat. Melde dich dort mal an. Und seitdem arbeite ich auch zum Beispiel mit Francisco jetzt bis jetzt eng zusammen für ihn und mit ihm. Mhm. Ja, das ist so, wie das Ganze irgendwie dazu kam. Also ich kann es selbst nicht manchmal so ganz fassen, was für ein Zufall das dann ist, dass diese Ausschreibung kam und ich dann dabei war.
Ja, voll krass, dass deine Mama irgendwie dann so eine Nachricht geschickt hat und dich quasi auch ja so dahin getrieben hat zu sagen, hey, ich mache jetzt mal diesen Workshop und von da aus nimmt alles seinen Anfang. Ich glaube, solchen Impulsen darf man dann auch mal folgen, weil ich glaube, wir sehen sehr häufig vielleicht so Anzeigen ganz zufällig oder Menschen, die über irgendwas sprechen und ne, ich glaube, du kennst das auch, man hat dann so ein inneres Gefühl von so eine innere Abwehr und Aufregung, aber eigentlich möchte man gerne und ich ich glaube, da dürfen die Zuhörer auch öfter mal zuschnappen und Blut lecken und einfach sagen, ich mache das jetzt mal, ich probiere es einfach aus, was habe ich denn zu verlieren? Ich lerne ja nur was Neues über mich hinzu, denn in diesem tollen schauspielerischen, künstlerischen Beruf fängst du ja immer bei dir an. Und im Endeffekt habe ich auch viele Kollegen schon kennengelernt, die diese Ausbildung gemacht haben oder Workshops oder Fortbildungen und am Ende was ganz anderes gemacht haben. Aber sie haben es nie bereut, weil sie immer total viel für sich mit rausgenommen haben. Und ja, vielleicht kennst du das, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, vielleicht gibt es da auch irgendwas bei dir, wo du das Gefühl hast, ich traue mich irgendwie nicht, vielleicht will ich einfach mal eine Ausbildung machen zu Floristin oder Koch werden, was weiß ich, es gibt ja so viele tolle Berufe auch. Mach's einfach mal, gerade dieses Jahr, wo es keine Sicherheit gibt, dieses und letztes und vielleicht auch das nächste, wir wissen es nicht. Jetzt ist die Zeit, das zu tun, was du innerlich die ganze Zeit schon tun wolltest.
Das ist so schön gesagt, also kann man nur zustimmen. Ich habe auch mein Motto, ich mache mir jedes Jahr so ein Vision Board, wo ich mir Sachen aufklebe, die ich erreichen will oder die ich erleben will. Und ich habe mir keine festen Ziele gesetzt, ich habe mir nur so ein Motto gemacht und zwar einfach machen. Und was haben wir schon zu verlieren? Und es gibt so viele Chancen, die wir manchmal sehen. Und wie ich schon gesagt habe, es gibt keinen Zufall. Ich glaube daran nicht mehr. Das ist einfach so, auf einmal siehst du was und du bringst es in Verbindung mit irgendetwas, was dir unterbewusst schon die ganze Zeit sagt, mach das, mach das, mach das. Und du nimmst es einfach nur viel intensiver wahr. Und das sind viele kleine Sachen. Also es ist ja nicht so, dass man dann ganz groß eine Werbeanzeige irgendwo sieht und da steht drauf, werd jetzt Schauspieler und du sagst, wow, ich werde jetzt Schauspieler. Nein, das sind die ganz, ganz, ganz viele kleine Sachen, die dich da so anpieksen, wo du mal überlegen solltest. Aber das hat dann viel wieder mit Bewusstsein zu tun und wie nehme ich meine Welt überhaupt wahr, gerade jetzt, wo wir so ein bisschen uns selber isolieren. Wo wir uns auch viel mit uns selber beschäftigen, ob wir es wollen oder nicht. Da geht es dann wirklich darum, mal so drauf zu hören, was will ich eigentlich überhaupt? Und wie du schon gesagt hast, dann kannst du 30 Jahre lang, bist du Bürokauffrau und irgendwann kommt dir wieder so dieser Instinkt hoch oder dieses Gefühl, ich will mal wieder auf einer Bühne stehen, weil du vielleicht als Kind schon mal dort gewesen bist. Und dann geht deine Karriere als Schauspielerin oder Schauspieler los. Machen.
Ja, es kommt sowieso. Also ob du es unterdrückst oder nicht, es kommt sowieso wieder hoch. Ich glaube, das ist auf jeden Fall das Learning, was wir beide jetzt schon weitergeben können. Wollen wir mal in die Materie reingehen und mal gucken, wie funktioniert das eigentlich mit Social Media? Weil ich habe damals noch auf der Schauspielschule gelernt, boah, du musst echt aufpassen, wenn du Sachen hochlädst. Das darf nicht zu privat sein. Das ist ja auch eine Plattform, wo du dich präsentierst und viel von dir als Schauspielerin zeigst. Das muss wirklich professionell sein und so weiter und so fort. Und da hatte ich schon oft so das Gefühl, ja, wie mache ich das denn jetzt? Was ist denn jetzt richtig und falsch? Und wenn jetzt jemand zuhört, der vielleicht ganz neu anfängt mit Social Media als Schauspieler oder Schauspielerin, wie fängt man an, das aufzubauen?
Auf alle Fälle ohne Druck. Also das ist ohne irgendwelche, die Erwartungshaltung, egal was du machst, immer so niedrig wie möglich setzen und dann sich überraschen lassen. Das habe ich gemerkt, das ist, dann siehst du alles in Wundern und denkst dir so, wow, das funktioniert, was geil, weil du einfach mal deine Erwartungshaltung nicht hochsetzt und dich vergleichst mit irgendwelchen anderen Leuten, die da schon länger drin sind. Und ganz einfach, also einfach mal ein Profil erstellen. Dabei hakt es ja bei vielen schon, die nicht wissen, was mache ich überhaupt jetzt hier, Hilfe. Und da kann ich sagen, als jemand, der ja in dieser Generation aufgewachsen ist, sind Plattformen wie Instagram, Facebook, aber Facebook eher zur Jobsuche, also wenn mal irgendwelche Ausschreibungen sind. LinkedIn wird immer relevanter, habe ich jetzt selber erfahren dürfen. Und vielleicht jetzt gerade noch, was neu aufkommt, Clubhouse, aber das ist halt dann leider aktuell noch für iPhone only. Und sich einfach mal einen Account erstellt und die App nutzt und einfach mal guckt, wie komme ich da mit klar, was möchte ich überhaupt machen. Und wenn du dann sagst, okay, ich möchte als Schauspieler mich jetzt positionieren auf Instagram, da gehe ich speziell drauf ein, weil das ist so mein Baby. Ja. dann ist es einfach mal ausprobieren. Und du musst nicht den perfekten Feed haben, sondern das sieht man bei mir auch, wenn man auf mein Profil drauf geht. Das hat keine richtige Struktur. Da probiere ich mich hin und wieder mal aus mit irgendwelchen Abfolgen, Fotos, Videos. Und es gibt sich dann mit der Zeit. Und man sagt so, du musst mindestens bei Social Media ein Jahr konstant die Sache durchziehen, um ein Resümee ziehen zu können. Weil ich kann nicht eine Woche was machen und dann sage ich, das funktioniert irgendwie nicht und dann einfach aufgeben, egal bei was. Ist Bullshit, wenn man sowas sagt. Also ich mache eine Woche irgendwas, funktioniert nicht, dann höre ich auf. Einfach mal ein Jahr lang ist wirklich sagen, okay, ich mache das Ganze jetzt auch. Mhm. Und ich nehme mir die Zeit dafür. Und dann ist es so, mach das, worauf du Lust hast. Es gibt Leute, die gehen dann irgendwann auf, indem sie eigene Sketche machen, so wie ich es mache über die Reels, und um die Leute so ein bisschen zu unterhalten. Hat natürlich auch noch ein paar andere Faktoren, also zum Reichweite oder zum der Trainingseffekt, der immens ist, den ganz viele Leute irgendwie nicht sehen. Vor allem aus unserer Branche, wo ich mir bedenke, hä, ihr müsst es doch gerade jetzt selber sehen durch die ganzen E-Castings und dann einfach schauen, wie kann man es für sich nutzen und nicht davon ausgehen, ich muss jetzt ein großer Influencer werden. Weil wenn du Influencer werden willst, musst du eine andere Strategie fahren. Dann kannst du nicht sagen, okay, ich bin jetzt hier Schauspieler und ich mache da ein paar Sketche und hier ja lasse ich euch an meinem Leben teilhaben. Und dann einfach wirklich try and error. Und du merkst irgendwann, das funktioniert für dich und das funktioniert nicht für dich. Und nicht davon ausgehen, ich muss jetzt 5 Millionen Follower haben, sondern 50 Kontakte, also wirkliche Kontakte, die du da rausziehen kannst aus Instagram oder so, sind manchmal vielleicht viel mehr wert als 5 Millionen Follower. Und so sehe ich das. Also ich habe jetzt bei mir auf Instagram 2000 irgendwas Abonnenten. Und das ist natürlich im Vergleich zu anderen Leuten, wenn ich mich jetzt vergleichen würde mit irgendeinem anderen Schauspieler, was weiß ich, Elias Mbarek, der, glaube ich, 2 Millionen Follower hat oder irgend sowas, dann ist es natürlich, oh Gott, da bin ich ja nix dagegen. Aber unter diesen 2000, die ich habe, haben sich so viele geile Menschen schon gefunden, die ich entweder selber connecten durfte, wo ich sage, hey, du hast das Problem, ich kenne da jemanden aus meiner Umgebung, aus meiner Community, ich verbinde euch, oder Leute, die ich kennenlernen durfte, die mir was gebracht haben, denen ich helfen konnte in irgendeiner Art und Weise, und mal so drauf schauen. Also, dass ich Instagram und Facebook als Netzwerk nutze, um mich wirklich mit anderen Leuten zu verbinden und nicht immer dieses selbstdarstellerische Ego, diesen Ego-Trip führen, sondern ich möchte mich mit anderen Leuten verbinden und um es wirklich so ein bisschen die Kirsche drauf zu machen, Mehrwert liefern. Also irgendwas kreieren, wo du sagst, hey, das würde ich selber feiern, wenn mir irgendein Instagrammer Tipps gibt, wie kann ich mich bei E-Castings präsentieren und darauf eingeht und nicht dieses, schaut mich jetzt mal an, wie toll ich bin, Hashtag Dubai oder was man jetzt gerade alles so sieht, sondern hey, wie kann ich dir helfen und werd so ein Problemlöser. Also du musst ja immer irgendein Problem erkennen und dann lösen können.
Finde ich so wichtig, was du auch gerade gesagt hast mit diesen Selbstdarstellerischen, weil da ist echt die Gefahr für viele Künstler, ne? Weil im Grunde genommen wollen wir irgendwo das. Wir wollen ja gesehen werden, wir wollen uns zeigen. Und es gibt viele auch tolle Kollegen, die dann sich dazu entscheiden, nur qualitativ sehr hochwertige Bilder von sich hochzuladen und Ergebnisse zu präsentieren und zu sagen, ich mach das. Das ist auf jeden Fall was man machen kann. Wir beide haben uns ja schon darüber unterhalten, aber oft hast du dann das Gefühl, wenn du jetzt als Außenstehender da drauf guckst, eher so, boah, voll toll, ich bin irgendwie dein Fan und ich will gern so sein wie du. Und da ist eben die Frage, was man möchte, weil ich glaube auch, dass es viel effektiver ist, wenn du mehr zeigst, wer du wirklich bist, auch mit Schwächen. Also ich kann selber sagen, wenn ich Stories von mir mache, wo ich irgendwie von etwas rede, was nicht gut geklappt hat, wo ich meinen Prozess zeige, auf einmal reagieren die Leute da drauf wie sonst was. Und wenn ich nur hochlade, oh, jetzt nächste Woche mache ich das und das und das und das und da kannst du dabei sein, ist es halt, es sieht zwar schön aus, bin ich ganz ehrlich, ne, man guckt dann auf Farben und Fotos und so, Aber im Endeffekt reagieren weniger Leute drauf. Das ist einfach so. Und willst du Social Media nutzen, um dich nur zu präsentieren, wie so eine weitere Schauspielerseite, wo Caster irgendwie sehen kann, aha, das hat die für Bilder gemacht? Oder willst du wirklich netzwerken und mit Menschen in Kontakt treten? Das ist, glaube ich, die Frage, die man sich stellen muss.
Auf alle Fälle. Und wie du schon gesagt hast, wenn du auch mal Sachen von dir teilst, wo es dir nicht so gut geht oder auch mal einen Erfolg feierst, also das verwechseln, glaube ich, viele Erfolg feiern und überheblich wirken, dann ist es einfach so, dass wir viel nahbarer sind. Also ist ja auch so, wenn ich in einem Film eine Person sehe, die gerade leidet, fühle ich viel mehr mit, als wenn ich eine Person sehe, irgendwie, die sich gerade freut. Warum? Ich weiß es nicht. Ich bin kein Psychologe. Aber es ist einfach so. Das ist so psychologisch einfach festgesetzt. So, wir fühlen dann viel mehr mit und sind auch nahbarer. Und das ist dieses Thema, wo ich sage, geht weg von den Followern und von den Likes, geht hin zu, ich will authentisch sein. Und ich möchte Prozesse auch zeigen, weil, wie du schon gesagt hast, dann sehe ich nur, oh, guck mal, der dreht jetzt hier, der dreht da, der macht jetzt gerade hier eine Ausbildung, dort einen Workshop. Und die Leute, die einfach nicht in dieser Branche drin sind oder gerade am Anfang, werden sowas von verblendet, weil sie nicht mitbekommen, was eigentlich für eine Arbeit dahinter steckt. So, das ist wie dieses typische Beispiel, dass man dann sagt, oh, guck mal, die Schauspieler, die verdienen ja richtig gut, die müssen einfach nur hingehen, ein bisschen Text auswendig lernen und aufsagen. Und du denkst dir so, wenn ich sowas höre. Also, das ist wirklich schrecklich, weil ich dann so denke, hey, da ist so ein Haufen Arbeit dahinter. Blut, Schweiß, Tränen, alles und wirklich. Und dann wird nur gewertschätzt, oh, du bist jetzt gerade an einem Set. So, was viele nicht wissen, ist, dass eigentlich der größte Teil darin besteht, zu netzwerken und vor allem so am PC. Das ist teilweise wirklich ein Bürojob, den du da hast. Und wenn du mal drehen darfst, ist es einfach so geil. Deswegen mache ich's. Und klar, wir wollen auch alle drehen und wir wollen am liebsten nur den ganzen Tag vor der Kamera stehen und unsere Leidenschaft ausleben. Aber das hat einfach auch zur Folge, dass wir uns mal hinsetzen müssen und überlegen, wie mache ich meine Steuer und wie gehe ich auf Instagram vielleicht mit gewissen Themen um, was möchte ich da weitergeben? Und deswegen kann ich das jedem nur raten, sich auch mal so einen Tag zu nehmen, so einen Content Creation Day, wo man sich einfach mal hinsetzt und sagt, okay, wie möchte ich mich, das ist jetzt ein ganz komisches Ding, dieser Vergleich, aber wie möchte ich mich vermarkten? Hm. Das ist ja nichts anderes. Also wenn ich auf Instagram unterwegs bin, bin ich natürlich ich, aber ich bin natürlich auch irgendwo ein Unternehmer und da sollten wir echt aufpassen, dass es aber nicht abdriftet in, ich zeige jetzt meine Welt nur aus purem Glanz und Glitzer und alles ist super toll. Nein, da geht's auch mal darum zu zeigen, hey, Leute, es gibt Gagendumping, war gerade ein Fall bei mir, oder es gibt Sachen wie Leute, die dann auch mal beitragen sollen, hey, mir geht's gerade nicht gut, weil wieder eine Absage bekommen, dieser Kampf und so weiter und so fort, dass man einfach mal mitbekommt, es ist nicht alles super toll, da ist ein Haufen Arbeit dahinter. Mhm. Wenn ich das wirklich weitergebe und so mit dem Gedanken, wie gebe ich Mehrwert, wie kann ich andere Leute vielleicht dazu inspirieren, selber diesen Weg zu gehen, weil er lohnt sich ja. Kein Schauspieler kann mir sagen, er macht es halt so ein bisschen. Du bist Schauspieler entweder, weil du es wirklich liebst, oder gar nicht. Sonst würdest du es nicht machen. Sonst würde sich keiner diesen verrückten Beruf auseinandersetzen. Und einfach ausprobieren und schauen, wie kann ich andere Leuten vielleicht helfen. Und dann funktioniert es auch, habe ich selber gemerkt. Und anderen Leuten helfen kann auch sein, sie unterhalten durch die Reels, die ich mache. Und das ist dann, wenn du da eine Nachricht bekommst, das finde ich immer das Schönste, wenn ich dann auf mein Handy schaue und ich sehe, oh, da ist eine neue Nachricht im Anfragenordner, also eine Person, die mir noch nie geschrieben hat und die schreibt dann einfach nur, hey, ich habe gerade deine Reels gesehen, ich finde die voll cool, du hast mir den Tag gerettet, jetzt konnte ich mal lächeln. Und das ist, da werde ich immer richtig glücklich, weil ich so denke, ja, Mission erfüllt. Ich habe jemanden unterhalten, glücklich gemacht und weiter so.
Würdest du denn sagen, da du ja eben auch meintest, als Empfehlung, sich vielleicht einen Tag in der Woche zu nehmen, wo man eben so einen Content vorkreiert, dass es schon auch wichtig ist, eine gewisse Struktur zu haben, also klar ausprobieren, aber schon klar zu wissen, in die Richtung möchte ich was posten oder in die Stories hochladen und in die vielleicht nicht, dass man sagt, okay, ich muss mir jetzt nicht filmen, wie ich im Schlafanzug auf Klo gehe und keine Ahnung, wie ich mein Essen würze oder so. Also das sind ja alles Entscheidungen. Würdest du sagen, das ist wichtig, um eben klar zu wissen, wie will ich mich vermarkten, dass man sich da schon eine Grobstruktur vorher überlegt?
Auf alle Fälle. Macht, glaube ich, immer Sinn, so ein bisschen sich zu überlegen, was möchte ich überhaupt jetzt machen? Und darauf hingehend aufzubauen, immer so natürlich ein bisschen mit dem Gedanken, okay, ein bisschen Spielraum auch lassen. So, es kann sich immer mal wieder was ändern. Mhm. Aber sich mal so die Gedanken machen, was möchte ich überhaupt dort teilen und wie will ich das teilen, macht immer Sinn. Und gerade vor allem bei Instagram ist es so, es nimmt dir sehr, sehr viel Druck weg. Also wenn du da mal so einen Tag hast und du planst dann deine Beiträge für die nächsten 2 Wochen vor, das geht ja dann über Facebook Creator Studio, komplett kostenlos ist und von Facebook auch, das heißt keine Drittanbieter-App. Und da kann ich dann meine Beiträge planen mit Uhrzeit und kann schon mal den Text schreiben. Reels geht leider noch nicht, wird bestimmt auch irgendwann kommen. Dann nehme ich mir schon mal so den Druck weg, oh, ich muss jetzt was posten, huhu, weil dann macht es keinen Spaß. Instagram sollte auch Spaß machen, nicht nur dem Nutzer, der sich das Ganze anschaut, sondern demjenigen auch, der Content Creator dort. Und dann wird das irgendwann so ein selbstlaufendes Ding. Dann hast du da einen Tag in der Woche und planst einfach mal vor für die nächsten 2 Wochen. Und dann baut sich das immer mehr auf nach hinten.
Planst Posts, ne? Stories planst du die auch? Oder
nee, Stories gar nicht. Also das mache ich dann mal ganz spontan, wenn ich irgendwelche Filter habe ich letztens entdeckt, die ich dann entdecke und dann denke ich mir so, jetzt spamme ich mal meine komplette Story voll mit den verrücktesten Filtern. Welcher Käse bin ich? Oder ja. Sowas. Oder welche Wurstsorte? und dann mache ich das einfach. Also die Stories gibt, glaube ich, Möglichkeiten, die irgendwie über andere Apps zu planen, finde ich aber schwachsinnig, weil die Stories einfach das sind, was aus dem Moment sozusagen gegriffen ist und was man nicht vorplanen sollte. Es sei denn, du hast irgendwas Großes anzukündigen. Okay, von mir aus, aber die Stories, da geht es wirklich darum, behind the scenes, was mache ich im Alltag, nehme die Leute mit, wenn ich einen Sketch aufnehme oder wenn ich, wenn ich ein E-Casting jetzt gerade vorbereite, dann nehme ich die Leute über die Story mit und über den Beitrag gebe ich dann wirklich das, was man dann Mehrwert nennt. Also ich habe ein Bild von mir und schreibe dann drunter meistens irgendeinen längeren Text zu irgendeinem bestimmten Thema. Also ich habe jetzt einen erst hochgeladen, da ging es ums Thema auch Social Media und dass Social Media einfach immer weniger social ist, sondern einfach nur noch so Media und vollballern und keiner möchte mehr sich ordentlich miteinander unterhalten. Aber da kann jeder so ein bisschen seine Strategie rausfinden. Also ich habe so 3 Hauptpunkte, die in meinem Feed dann aufkommen, sind einmal so das, wo ich jetzt wie bei dem Social Media Beispiel erzähle, so ein bisschen mehr eingehe auf Persönliches. Dann habe ich eine Kategorie, die ist dann mehr so über die Karussell-Postings. Also Karussell-Postings sind diejenigen, die ich dann weiter swipen kann. Dann sehe ich immer, ein Beispiel war jetzt zum Beispiel, habe ich gemacht, über Datenbanken. Welche Datenbanken gibt's und wie viel kosten die? Wo sollte man, also die bekanntesten? Und habe darüber wirklich Infos weitergegeben, ohne irgendeinen Schnickschnack, ohne langen Text dazu. Einfach, das gibt's, das solltest du machen, das kannst du machen. So die Leute mal anregen, oh, warte mal, habe ich meine Datenbanken geupdatet? Oh, jetzt sehe ich gerade einen Beitrag dazu. Und die dritte Sparte ist dann wirklich die Reels, wo es mir nur darum geht, andere Leute unterhalten. Gerade aktuell macht es natürlich noch mehr Sinn, weil die natürlich gepusht werden von Instagram, weil es ja so ein TikTok-Ding ist. Also Reels sind ja 1:1 wie TikTok. Und darüber kommen dann aber auch wieder neue Menschen auf mein Profil. Also da nutze ich es wieder so, dass ich sage, okay, ich mache die Reels einmal, weil es mir Spaß macht. Also wirklich richtig viel Spaß macht, so ein bisschen dieses kreative Aussehen, was uns ja gerade fehlt. Ist ja
ein bisschen wie ein kleines E-Casting, also was du schon gesagt hast, ne?
Genau. Das ist
so Proben eigentlich, probieren, ausprobieren.
Exakt, das ist es. Also dann gucke ich so bei anderen Kollegen vorbei und regen sich im gleichen Moment auf, dass sie nicht wissen, wie ein E-Casting funktioniert. Und dann fasse ich mir jedes Mal in den Kopf und denke mir so, wie blöd kann man eigentlich sein? Weil die Reels vom Ablauf her exakt gleich sind oder gleich sein können, kommt drauf an, wie man es aufnimmt, wie ein E-Casting. Also ich stelle meine Kamera auf, in dem Fall halt hochkant, bitte bei E-Castings nie hochkant. Aber und dann mache ich meinen Text, wenn ich mir den vorgeschrieben habe, und dann spiele ich einfach. Und dann habe ich einmal, wie läuft ein E-Casting ab, und ich kriege zunehmend, und das merke ich bei meinen Reels sehr stark, wenn ich zurückgehe, wie ich mich vor der Kamera verändere, wie ich dann immer lockerer werde zu reden. Und das ist doch das perfekte Training, was ich haben kann. Und deswegen, also man profitiert davon. Und dadurch, dass die jetzt auch noch gepusht werden von Instagram, kommen dann noch mehr Leute auf dein Profil, die du dann in den anderen Themen auch noch vielleicht abholen kannst.
Ja, super Tipp. Also finde ich einmal mit den Reels auf jeden Fall, aber auch bei Stories ist es ja auch schon so, dass du dich zeigst und filmst. Also ich meine, da gibt es natürlich auch viele Kollegen, die sagen, möchte ich eigentlich nicht so gern. Ich schreibe dann lieber Texte oder Reposte oder so. Kann man auch machen. Ich finde eine Mische auch immer ganz gut. Aber auch gerade da mal bewusst die Kamera auf dich halten, mal ausprobieren. Ja, wie du schon gesagt hast, also es gibt ja sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich da auch zu vernetzen. Deswegen danke an dieser Stelle für deine ganzen Tipps dazu. Und jetzt würde ich mir gerne mal die Kehrseite angucken. Da hast du eben schon ein bisschen was zu gesagt in deinem aktuellen Post, dass Social Media nicht mehr ganz so social ist, wie es sein könnte. Was gibt es denn für Möglichkeiten, wie ich mich als Schauspielerin oder als Schauspieler vor Social Media schützen kann?
Auf alle Fälle sich feste Zeiten einplanen, wo ich sage, okay, ich gehe jetzt ganz bewusst auf Instagram, TikTok, wo auch immer. TikTok ist noch ein anderes Ding, weil da gehe ich drauf und dann bleibe ich irgendwie drauf und habe auf einmal eine Stunde, war ich auf der App, ohne es mitzubekommen. Aber wirklich so bewusstes Nutzerverhalten kreieren. Mhm. Weil man kennt es, dann geht man so irgendwo auf Instagram und dann guckt man sich das an und man denkt sich danach, was habe ich da eigentlich gerade konsumiert? Irgendwelche komischen Chinesen, die mit einer komischen Lache irgendwelche Videos da gerade machen. Was bringt mir das? Es hat mir eigentlich gerade nur Zeit geraubt und vielleicht auch noch Energie. Aber das ist so, da fängt es eigentlich schon an, dass ich mir überlege, okay, ich gehe jetzt auf Instagram und jetzt schaue ich mir mal irgendwelche Videos oder so an. Und das ist so der Hauptpunkt, wo ich sagen würde, da kann man anknüpfen. Weil wenn ich mir mal meine Bildschirmstatistik anschaue, die hat sich Gott sei Dank schon gebessert, aber die war auch schon im Extrem. Und ich denke mir so, woher kommt denn das Ganze? Weil es einfach so unterbewusst passiert. Und ich habe mich unterbewusst mit irgendwelchen Medien beschallen lassen, die einfach nur den Kopf eigentlich vollmüllen. Also die eigentlich da nichts zu suchen haben. Genauso ist es auch in deinem Feed, also in deinem persönlichen, nicht auf der Startseite, auf diesem Explore-Feed, sondern den Leuten, den du folgst, die Fotos, die da angezeigt werden und die Beiträge, dass man da auch mal schaut, wem folge ich überhaupt? Und ich hatte es von anderen auch ganz oft mitbekommen, bei mir war es auch so, dann folgt man irgendwelchen Leuten, die sehen vielleicht gut aus oder so, aber die haben nichts beizutragen. Mhm. Und vielleicht auch noch irgendwie, naja, man denkt sich dann so, warum folge ich dir überhaupt? Macht ja gar keinen Sinn. Dass man auch mal wieder mal durch seine Followerliste durchgeht, von den Leuten, denen man selber folgt, so ein bisschen aussortiert. Macht es überhaupt noch Sinn? Was gibt mir diese Person? Mhm. Gibt die mir einfach nur ein gutes Gefühl, weil die jetzt gerade irgendwo in Dubai entspannt? Ist ja auch vollkommen legitim, soll ja jeder machen, was er will. Oder folge ich dieser Person nur, weil sie super gut aussieht? Wow, dann haben wir aber wieder dieses Thema, dass wir uns extrem vergleichen. Ja. Und gerade die jüngeren Generationen, ich würde mich da nicht mal ausschließen, dass wir viel zu oft das sehen und denken uns so, oh, der hat so einen guten Körper. Ich würde auch am liebsten jetzt ein Sixpack haben. Aber da ist es dann auch wieder dieses Thema mit der Authentizität, dass wir einfach viel zu selten sehen, was ist da überhaupt dahinter? Also da dieses, ein Sixpack kommt ja nicht von jetzt auf gleich. Mhm. Also schön wäre es, wenn man sich das bestellen könnte, aber dann wäre es ja auch nichts Besonderes mehr. ja. Dass man das einfach nicht sieht und sich denkt, oh Mann, Kacke, was bin ich für einer, der nichts hinbekommt und dann wieder in dieses Vergleichen reingerät.
Wie lange bist du denn, oder was glaubst du, was ist so ein guter Zeitraum täglich auf Social Media? Wie lange bist du da selber unterwegs momentan?
Ich meine, das Letzte, was ich gesehen habe bei mir, waren am Tag irgendwas um die 2,5 Stunden. oder 2,5, 3 Stunden, was eigentlich schon relativ viel ist, muss ich selber sagen. Das muss aber, ich kann da gar nicht sagen, was jetzt der perfekte Zeitraum ist, weil das jeder für sich so entscheiden muss. Bei mir ist einfach noch so, dass ich für andere Leute auch ihren Social-Media-Kanal mit aufbaue. Das heißt, meine Statistik ist komplett verfälscht, weil da sozusagen auch die richtige, oh Gott, wie kann man das sagen, die Arbeit halt noch einfällt.
Ja.
Aber das muss jeder für sich schauen. Wie es vielleicht auch, und jeder hat ja diese Bildschirmübersicht, wie das im Vergleich zu anderen Apps ist. Also wenn du, was weiß ich, Duolingo hast oder Bubble, wo man wirklich was lernt und die hat nur eine Bildschirmzeit von 15 Minuten, aber dein Instagram hat eine Bildschirmzeit von 5 Stunden, solltest du mal überlegen, lernst du bei Instagram so viel? Also ich glaube jetzt nicht, aber da kann ich, das finde ich auch immer so ein schwieriges Thema, weil ich kann ja niemandem was vorschreiben. Also ich kann ja nicht sagen, oh, das
musst du stimmt. So machen. Also ich glaube, da ist halt jeder selber gefragt, wie sensibel er oder sie auch ist. Weil ich persönlich merke halt an manchen Tagen, dass mich das so überreizt, diese ganzen Menschen und Bilder und Videos, und ich das dann gar nicht aufnehmen kann. Und ich glaube, das muss man einfach schnell merken, weil man sich sonst da drin verliert, den Fokus verliert. Vielleicht wolltest du nur einer Person schreiben und eine halbe Stunde später hast es aber noch nicht gemacht und bist in diesem ganzen Wust von Menschen und Bildern verloren gegangen. Ich glaube, da ist es wirklich wichtig, dass jeder mal sich an die eigene Nase fest und auch schaut, was tut mir heute gut, und dass es auch mal vollkommen okay ist, einen Tag lang das Handy beiseite zu legen, vielleicht auch wichtig ist, sich in diesem Sinne davor zu schützen.
Oder die Benachrichtigung ausmachen. Also habe ich jetzt gemacht, bei Instagram komplett die Benachrichtigung aus, und erst wenn ich auf der App bin, sehe ich, die Person hat mir jetzt irgendwas geschrieben oder so. Weil ich denke mir so, wenn wir zwei uns kennen, und du willst jetzt irgendwas, was wichtig ist von mir, ruf mich an oder schreib mir auf WhatsApp. Alles andere ist einfach dann nicht so relevant anscheinend. Weil ich sag auch den Leuten, mit denen ich dann in Kontakt komme, wo ich weiß, mit denen arbeite ich irgendwie länger zusammen, du, hier hast du meine Nummer, schreib mir auf WhatsApp, weil auf Instagram gehen die Nachrichten irgendwann unter.
Oder also E-Mail, ne? Also ich,
oder E-Mail, ja.
Checkt man ja meistens, also ich zumindest check das öfter als Instagram, deswegen, also ja. Finde ich total gut. Es gibt ja auch Leute, die haben verschiedene Handys dann auch noch. Also da bin ich jetzt nicht von der Sorte, aber da kann man ja auch noch mal in Abstand zu nehmen, private Kontakte und Berufskontakte. Und ja, ich denke, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die ganz individuell ausgelotet werden müssen. Ganz kurzer Aspekt an dieser Stelle noch. Ich weiß nicht, ob du damit schon viel in Kontakt getreten bist, aber ich glaube, viele besorgt auch dieses Thema Hate-Kommentare, einfach Menschen, die sich negativ auslassen, auch keine konstruktive Kritik bieten. Wie würdest du sagen, ist damit umzugehen?
Das ist dann wirklich wieder ein sehr spezielles und individuelles Thema, weil jeder anders mit Hate umgeht. Ich habe selber gemerkt, dadurch, dass die Reels einfach, also ein Reel zum Beispiel bei mir hat jetzt gerade ein relativ neues, hat auf einmal 600.000 Aufrufe bekommen. Und ein anderes ist bei 700.000. Und das heißt auch, 700.000 Menschen sehen dich und nicht jeder findet dich geil.
Ja.
Oder findet dich gut. Und das ist auch gut so. Okay. Konstruktive Kritik, perfekt. Kann man was mitmachen. Mit Hate, wenn dann, also das ist bei mir ein ganz, 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 ganz kleiner Teil. Aber die Leute, die dann wirklich kommen und irgendwas Dummes in den Kommentaren schreiben oder als Direct Message auf Instagram mir was senden. Also ich gehe damit persönlich ganz entspannt um, weil ich irgendeine Synapse ist bei mir falsch, dass ich Hate-Kommentare sehe und ich sehe sie zum Beispiel in meinem Feed drin. Ich lösche die dann auch nicht, sondern ich nehme die einfach mit und ihr werdet Teil meines Comedy-Programms, sozusagen meines internen Programms in den Kommentaren. Das ist aber wirklich sehr speziell. Das hat nicht jeder. Und es gibt auch Leute, die belastet sowas. Und das kann ich komplett nachvollziehen, weil einfach negative Sachen viel schneller Anklang in uns finden als positive. Ja. Also hast dann 500 positive Kommentare, die sagen, ey, witziges Video, super toll. Aber der eine, der schreibt irgendeine Beleidigung, und das ist der, wo man am längsten drüber nachdenkt.
Ja, ja.
Deswegen muss jeder das für sich selber wissen, wie er damit umgeht. Bei mir ist es so, wie gesagt, ich gehe damit ganz entspannt um. Wenn mir jemand über Direct Message eine Nachricht sendet, bin ich so, okay, schön für dich. Also ich habe alles schon bekommen und ich habe wirklich gesagt, ich warte nur noch auf die erste Morddrohung. Ich denk, ist einfach so. Aber die Leute sind mir einfach auch sowas von egal, weil ich weiß, die könnten ihre Lebenszeit eigentlich jetzt in irgendwas anderes investieren. Die könnten ein schönes Buch lesen, sich weiterbilden. Nein, sie haben sich aktiv dafür entschieden, irgendeinen Scheiß jetzt in die Kommentare zu schreiben, der unnötig ist. Ja. Wie gesagt, aber wenn es konstruktiv wäre, wenn man sagen würde, hey, dein Video hat mir nicht gefallen, weil die Kameraeinstellung war scheiße oder irgendwas, selbst scheiße wäre ich schon wissen. Aber so, das wäre noch konstruktiv, wo ich sagen würde, ja, okay, nehme ich mit. Mal schauen, wie ich es ändern kann. Dann ist es einfach so. Aber Leute, die einfach grundlos Hate da lassen, blockieren.
Ja.
Blockieren, löschen, melden geht auch. Mhm. Da ist Instagram, ja, manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Und ja, und ansonsten auch wirklich mit anderen Leuten drüber reden. Ich habe das Gefühl, wir reden viel zu selten mit anderen Leuten auch mehr über solche Erlebnisse. Also es gibt genügend, denen fällt es schwer, die können damit nicht gut umgehen. Und das ist ja auch, gibt's einfach. Ich wollte jetzt gerade sagen, das ist gut, aber es ist nicht gut, dass es einem nicht leicht fällt. Aber dann muss man auch wirklich schauen, dass man, wenn man sich entscheidet dafür, in den sozialen Medien präsent zu sein, muss man immer damit rechnen, wenn irgendein Beitrag irgendwie viral geht oder mehr Aufrufe, mehr Reichweite bekommt, dass auch solche Kommentare kommen. Das ist leider noch so. Oder ja, ist einfach so.
Es ist sogar gut, finde ich, weil meistens weißt du ja, das macht was mit den Menschen. Und ich glaube, du musst dir dann immer wieder sagen, das hat was mit der Person zu tun, nicht mit dir, wenn so negative Hate-Kommentare ohne Kritik, ohne konstruktive Kritik kommen. Dann hast du vielleicht was in der Person bewegt, was irgendwann mal aufbricht. Who knows? Also so muss man es, glaube ich, auch mal sehen. Und ich bin selber super sensibel mit sowas. Also ich glaube, wenn es bei mir mal ordentlich losgeht mit Hate-Kommentaren, dann rufe ich dich an.
Ich mache daraus eine Comedy-Show, neuer Sketch.
Ja, also ich glaube, da muss man wirklich immer den Abstand zu nehmen und auch wissen, es hat nichts mit dir als Person zu tun. Aber danke nochmal für deine Gedanken dazu. Ja, ich möchte jetzt gerne ganz zum Schluss mit dir nochmal ein bisschen in die Zukunft gucken. Was glaubst du denn? Wo wird Schauspiel, wie es jetzt heute ist, wir nehmen das Interview gerade auf, März 2021, wie wird Schauspiel in der Zukunft aussehen? Sagen wir mal in 3 bis 5 Jahren, was glaubst du?
Oh, das ist eine spannende Frage. Die stelle ich mir immer mal wieder und die werde ich auch von anderen Leuten gefragt. Nicht so, also ich könnte mir vorstellen, dass Schauspiel und das Ganze drumherum, also die ganze Branche, immer mehr auch Thema Social Media Bezug dazu hat. Also, dass man das immer mehr einbaut. Natürlich ist dann noch ein ganz großes Thema Diversity im deutschen Fernsehen, in Serien, Kinolandschaft, was immer mehr Beachtung findet, was ja auch gut ist, dass Produktionsfirmen wie jetzt zum Beispiel die UFA sich das selber dazu verpflichtet haben, da mehr drauf einzugehen. Das würde ich mir auf alle Fälle wünschen. Ich glaube auch, es wird dahin gehen, dass es immer mehr so ein Thema wird auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch kein Thema mehr, dass man sich nicht überlegt, ich muss den jetzt besetzen, ich muss jetzt noch jemanden haben, um irgendeine Quote zu erfüllen, die man haben muss. Das gibt's ja bei den Sendern, dass sie sagen, sie müssen jetzt jemanden haben, irgendeine People of Color, die in eine Serie eingebaut werden müssen, um gewissen Regularien zu entsprechen, dass wir davon irgendwann wegkommen hin zu, ich besetze den einfach, weil der geil ist, weil der super Schauspieler ist, weil der die gleichen Chancen bekommen hat, in der Ausbildung, in der Landschaft, in der Medienlandschaft sich zu entwickeln wie jeder andere. Und das wünsche ich mir ganz, ganz stark, dass dann mehr drauf eingegangen wird. Aber ich kann es wirklich nicht komplett konkret sagen, weil das Ganze verändert sich so schnell und so rasant, diese ganzen Sachen rund um Social Media auch, wo ich einfach so sage, an den Olli in 3 bis 5 Jahren. Ich hoffe, du wohnst in Köln. Also das wär ein Träumchen. Und ich hoffe einfach mal für mich zum Beispiel, dass ich das mache, was mir einfach Spaß macht. Und wenn ich jetzt auf einmal merke, ich wache morgen auf und ich sage, boah, die Schauspielerei macht dir gar keinen Bock, dann würde ich mich erstmal ganz kurz fragen, wie kam es dazu? Aber dann ist es so, okay, ich akzeptiere es. Und dass da auch in der ganzen Medienlandschaft, dass einfach viel, viel mehr Entspanntheit eintrifft und nicht dieses Gehetzte von irgendwelchen Quoten. Natürlich, die sind natürlich irgendwo ein Maßstab, um irgendwas zu erfüllen, mehr zu dieser Kunst. Und es gibt, wir haben geile Filme in Deutschland. Ich habe zuletzt jetzt erst vorgestern gesehen, Der goldene Handschuh mit Jonas Dassler. Und wer den Film noch nicht gesehen hat, absolute Empfehlung. Das zeigt, dass Deutschland auf alle Fälle noch Kino kann. Und es ist ja, daher kommt die ganze Landschaft eigentlich. Also, dass Deutschland in den früheren Zeiten riesen Vorreiter war, dann halt natürlich über irgendwelche Einsparungen an Geldern ein bisschen abgeflacht ist. Aber das zeigt dann auch über irgendwelchen Serienproduktionen wie jetzt Dark, wir können es. Wir konnten es schon immer. Jetzt muss einfach mal ein bisschen mehr Mut dazu sein, solche Themen auch mal anzugreifen. Und zum Beispiel bei dem Film Der goldene Handschuh, da hast du so ein, das ist kein, da gibt es keine richtige Handlung, würde ich mal sagen. Also so habe ich es wahrgenommen. Sondern es ist einfach, jemand wird begleitet, auf etwas verstörende Art, muss ich ehrlich sein. Und du kannst die Leute so mitnehmen. Aber was ich mir genauso wünschen würde, wäre mehr so in dieses Impro-Thema reingehen. Da gab es ja jetzt erst eine Produktion für Immer Sommer 90, glaube ich, hieß die, mit Charlie Hübner. Und das war ja wirklich, die Leute, die Schauspieler wussten ihre grobe Rolle, also die wussten, wer sie sind, was sie machen, aber die hatten keinen Text vorgegeben. Die mussten sich dann von Set zu Set durchhangeln mit ganz vielen Kameras und es wurde einfach mal aufgenommen.
Ja, cool.
Und das hoffe ich einfach, dass sowas noch ein bisschen mehr Anklang findet, weil ich fand die Idee sehr, sehr cool. Mhm. Weil es natürlich auch Leute entlastet und du mehr kreativ werden kannst und nicht so festgebunden in irgendeinem Drehbuch. Sag ich jetzt als der Einsteiger, der sich schon mal freuen würde, ein Drehbuch zu spielen. Aber ja, das habe ich einfach gesehen und das würde mich auf alle Fälle persönlich reizen. Es gefällt natürlich wie alles. Nicht jedem, aber man muss es ja auch nicht jedem recht machen.
Ja, schöne Aussichten. Ich danke dir dafür. Gibt es jetzt noch irgendwas zum Schluss, Oliver, was du noch teilen möchtest? Ich glaube, wir haben super viel Mehrwert jetzt schon in dieser Folge. Aber hast du noch irgendwas, was dir auf der Seele lastet?
Ich glaube, ich habe nichts mehr, was mir auf der Seele lastet. Ich bin wirklich. da kommt die Barbara raus, eine meiner Sketchfiguren. nee, also ich bin glücklich. Also ich blicke positiv in die Zukunft, was alles passieren wird, was vielleicht auch gerade Corona Positives verändert hat in unserer Landschaft. Und was ich einfach nur sagen will, jeder, der jetzt gerade hier zuhört, der sich überlegt oder der gerade am Anfang ist, macht's. Man wird, da muss man ja nicht irgendwie alles nur in Glitzer sehen, man wird auch schlechte Erfahrungen machen. Du wirst Leute haben, die werden dich versuchen abzuziehen in irgendwelchen Sachen, sei es Rechte oder irgendwelchen Gagen. Aber du wirst so viele tolle Menschen kennenlernen und jeder, der jetzt gerade zu Hause sitzt und sich denkt, oh, was soll ich machen, der sollte sich jetzt mal langsam mit Social Media auseinandersetzen und mit Leuten in Kontakt kommen und sich dann über Zoom treffen. Zum Beispiel die Sache jetzt hier bei dem Podcast. Ich weiß gar nicht, wie wir in Kontakt gekommen sind, aber das war auch über Social Media. Ja. Wir kannten uns ja, wir kennen uns noch nicht persönlich in Person und sowas einfach nutzt. Und einfach macht, weil es lohnt sich. Also das merke ich jetzt schon.
Absolut. Stimme ich total zu. Das ist ja auch der Gedanke hinter Act in Freedom, ein Netzwerk aufzubauen und Menschen wirklich in Kontakt zu treten und eben gemeinsam zu sagen, wir gehen nach vorne. Du musst als Künstler nicht Einzelkämpfer sein. Es geht nicht darum, dich gegen alle durchzuboxen, dass irgendwer besser oder schlechter ist, sondern es geht auch darum, gemeinsam etwas Großes zu erschaffen. Und finde ich ganz, ganz toll, wenn jetzt jeder, der irgendwo einen Funken hat, entfacht den und werde Teil davon, auf jeden Fall.
Das ist okay. Perfekt.
Ja, du, wenn jetzt die Leute sagen, der Kerl, der hat irgendwie Ahnung von Social Media und von Schauspiel, ich muss mir den mal anschauen. Wo können die dich finden, die Leute? Wo bist du zu finden?
Social Media habe ich gar nicht. Nee. Was ist dieses Instagram? Nee, also mich kann man am besten über Instagram finden. Also mein Name ist auch mein Ad. Und das heißt at Oliver Kretzdorn, ohne T. Und wenn dann irgendwelche Fragen aufkommen oder sonstige Feedback-Kritik, wenn jemand sagt, er möchte einfach ein bisschen Hass da lassen, wenn er will, nein.
Nein, aber wir haben hier keine Hater im Podcast. Nein.
Das finde ich schön. Einfach mich kontaktieren über Instagram. Das ist das Beste, weil und ich antworte auch so schnell wie möglich. Also ich bin da immer so jemand, der hat ganz schlechtes Gewissen, wenn er nicht mal so schnell antworten kann. Das muss ich mir auch noch irgendwie abtrainieren. Aber das ist am besten. Und es gibt keine dummen Fragen. Es gibt nur dumme Antworten. Ist wirklich so. Mhm. Also wenn da jemand kommt und fragt, wie erstelle ich ein öffentliches Profil, dann erkläre ich dir das gern. Also dafür bin ich da. Und genau, das ist so meine Mission. Andere Leute inspirieren, ermächtigen. Und dann klappt es auch. Da bin ich ganz positiver Dinge. Also einfach anschreiben.
Voll gut. Schön. Ich danke dir sehr, dass du jetzt heute hier im Podcast warst und freue mich schon, wenn die Folge online geht. Und ja, an alle, die zugehört haben, bitte, bitte unbedingt bei Oliver vorbeischauen. Es lohnt sich. Da gibt es immer viel Mehrwert, viel Unterhaltung und gerade in der Bereich Schauspielbranche, Kunst, immer was, was du mitnehmen kannst. Und ja, danke, dass du hier warst.
Danke, dass ich hier sein durfte. Hat echt Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Und ja, liebe Zuhörer, wenn euch die Folge gefallen hat, dann unbedingt teilen, Familie, Freunden erzählen. Bei Oliver vorbeischauen, habe ich schon gesagt, sage ich gern nochmal. Und meldet euch super gern bei uns mit einem Feedback, mit einer Rezension, egal ob Social Media ist oder einfach auf der Podcast-Seite, wo du sie hörst, das findest du alles in den Shownotes. Und dann freue ich mich schon darauf, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu können. Bis dahin, mach's gut, ciao.
Tschüss.